dein Auto bleibt nicht, weißt du? Ich meine, du hast jetzt vielleicht ein Mega-Auto. Der Hoffmann hat ja das Auto seines Lebens, was er gerade fährt, schon seit ein paar Jahren. Aber Fakt ist, selbst auch wenn es unzerstörbare handwerkliche Qualität ist, bleibt ja nicht immer. Weißt du, in 40 Jahren ist es nur noch ein Schrotthaufen irgendwo. Dann wird es wahrscheinlich nochmal 20 Jahre irgendwo in Afrika gefahren oder so. Aber irgendwann ist dann Ende Gelände. Dann ist es einfach nur noch Müll. Aber es gibt gewisse Dinge, die bleiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei, die bleiben. Und halt einfach, als ich so mir überlegt habe, worüber soll ich mal predigen, da ist mir einfach so aufgefallen, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Und ich habe in den letzten 16 Jahren, sagen wir mal, 600 Predigten über Liebe gehört und 950 über Glauben. Wir sind ja eine Glaubensgemeinde. Aber ich wüsste nicht genau, wann habe ich mal eine Predigt gehört, die wirklich über Hoffnung ging. Es müssen ehrlich gesagt wenige gewesen sein, wo ich dann gedacht habe, hä, warum ist das so? Ist Hoffnung jetzt die Stiefschwester von den drei? Warum redet man über die so wenig? Und das stimmt natürlich jetzt nicht ganz. Ich meine, jetzt alles, wovon ich jetzt gleich rede, das ist natürlich schon, wird schon auch gepredigt in unserer Gemeinde. Aber es ist irgendwie so, der Blick ist nicht so da drauf. Mir ist dann auch aufgefallen, weil bei Glauben weiß ich, was es ist, so kann ich viel mit anfangen, kann ich benennen. Liebe definitiv ist ja die Grundlage, halt einfach das A und das O, Anfang und Ende im Glaubensleben, so die Liebe, das ist es. Wenn du alles halt irgendwie zusammen reduzieren willst auf eine wichtige Sache, dann ist die Liebe. Dann dachte ich so, was ist denn überhaupt die Hoffnung? Was ist das? Was fängt man damit an? Wo brauche ich die und so? Und dann habe ich halt angefangen, mir eine Konkordanz zu nehmen, halt einfach mal rauszuschreiben, was steht in der Bibel halt alles zur Hoffnung. Und das habe ich zusammengepackt, halt einfach geguckt, was sind die wichtigsten Stellen, das in eine sinnvolle Ordnung gebracht und das ist die Predigt heute. Also, was sagt die Bibel über Hoffnung? Darum geht's. Ja, gut, ihr seid nicht so Basketball-begeistert, nehme ich an. Habt da wahrscheinlich nicht so den Einblick. Kennt irgendjemand noch Dennis Rodman, diesen Basketballer aus den 90ern? Der hat damals mit Michael Jordan und Scottie Pippen bei den Chicago Bulls gespielt. Der war jetzt auch nicht so mega gut, der war eher für so die harte Arbeit, so die Abwehrarbeit und so zuständig und viele Rebounds geholt und konnte jetzt aber nicht so super gut werfen. Aber es war halt so ein Paradiesvogel. Der hatte immer so grüne und pinke Haare und so, war überall tätowiert und war mal mit Madonna verheiratet ein paar Jahre. Also irgendwer, der Malte hat, glaube ich, die Hand gehoben, der weiß noch, wer das ist. Du weißt noch, wer Dennis Rodman ist, gell? Ja. Gut, also jedenfalls neulich lese ich dann einen Zeitungsartikel im Guardian Newspaper. Und es ist so, dass Kim Jong-un hat ja mal ein Jahr in Amerika studiert und ist ein Basketballfan. Der hat dann irgendwann vor ein paar Jahren Dennis Rodman mal eingeladen und Dennis Rodman ist halt so ein verrückter Typ, der ist halt hingefahren. Und die chillen jetzt halt ab und zu zusammen. Der fährt dann mal hin, dann fahren sie mal Ski zusammen, dann spielen sie das mal zusammen und das und die sind ganz gute Kumpels. Und jetzt jedenfalls lese ich diesen Artikel, wo allen Ernstes stand, ist Dennis Rodman unsere beste Hoffnung halt einen Nuklearkrieg halt zu vermeiden. Wo ich dann dachte, boah, herzlich willkommen im Jahr 2017. Wie verrückt ist das? Weißt du, wir leben im Jahr 2017. Donald Trump und Kim Jong-un sind drei Schritte davor, über Twitter einen Krieg anzuzetteln. Und so die beste Hoffnung, um uns halt vom Dritten Weltkrieg halt zu bewahren, ist Dennis Rodman, dieser obskure Basketball aus den 90ern. Und ich dachte, ey, in was für einer Zeit leben wir, Mann? Also es sind ja ganz viele Dinge, die super sicher schienen, auf einmal nicht mehr so sicher. Also der Terrorismus ist nach Europa gekommen. Wir haben jetzt eine Partei im Parlament, wo auch eine gewisse rechte Fraktion mit drin ist in der Partei. Es sind ja einfach Dinge, die hast du vor 30 Jahren nicht so gedacht, ey, pff, nie im Leben, weißt du, SPD, CDU, die teilen sich das halt auf, mal der eine, mal der andere halt einfach. Und jetzt ist, man weiß es nicht mehr so genau, weißt du. Es gab den Brexit, hätte auch keiner mit gerechnet. Donald Trump ist Präsident geworden, hätte auch keiner mit gerechnet. Und ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf dem rumtrampeln. Ich habe gegen Herrn persönlich nichts. Ich meine, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Also er muss mit seinen Baustellen selber vor Gott klarkommen und so weiter. Und als Würdenträger bete ich für ihn und möchte ihn auch ehren. Das ist jetzt gar nicht die Predigt. Aber jedenfalls dachte ich dann so, ey, es ist ganz schön unsicher geworden, unsere Zeit. Und wenn ich jetzt Jesus nicht hätte, also ich bin relativ entspannt. Ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, weil ich denke, boah, morgen ist die Apokalypse und Atombomben fliegen hin und her. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Angst jetzt davor. Auch jetzt der Gedanke, boah, wenn ich jetzt nach Frankfurt fahre, ist dann da ein Terroranschlag, sind unsere Metropolen noch sicher, der bildet sich jetzt bei mir auch nicht, der Gedanke, muss ich echt sagen. Ich habe keine Angst davor. Aber ich dann dachte, ey, wenn du jetzt nicht Christ wärst, was ist denn mit den Nichtchristen? Was haben die denn? Woran halten die sich denn fest in so einer Zeit? Das kann man doch nur irgendwie mit einem gewissen Galgenhumor nehmen, so diese Zeit. Also woran hältst du dich denn wirklich fest so? Und das ist halt, da kommt unsere Hoffnung ins Spiel. Da haben wir als Christen echt ein großes Fund und ein großes Plus. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Amen. Amen. Okay. So, am Anfang. Ich habe jetzt 13 Folien hier und da stehen nur Bibelstellen drauf. Cool, oder? Sehr cool. Das ist was Gutes, das ist wirklich was Gutes. Okay. Also ich bin erstmal zurückgegangen zu 1. Korinther 13, da steht halt über die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Also das Erste, was man festhalten muss, du kannst jetzt Glaube und Liebe und Hoffnung nicht so voneinander trennen, dass du jetzt das eine gegen das andere ausspielen kannst. Die sind schon irgendwie miteinander verbunden. Du siehst jetzt hier, wenn du in der Liebe bist, dann hoffst du auch alles. Du glaubst doch alles und du hoffst auch alles. Also deswegen, lieber Christ, konzentriere dich sehr stark auf die Liebe. Halt einfach, dass du daran wächst. Dann kannst du auch dein Maß halt einfach deiner geistlichen Reife erkennen. Dein Maß an Liebe ist dein Maß an Reife. Punkt. Und wenn du in der Liebe stehst, dann hast du kein Problem mit deinem Glaubensleben und dann hast du auch kein Problem, an Hoffnung festzuhalten. Also von daher, investiere dich in die Liebe. Das sagt die Bibel halt hier schon. Die größte von allen ist die Liebe. Deswegen sollten wir uns auch am meisten darauf konzentrieren. Und was man halt auch sieht, die sind halt, wie gesagt, diese drei sind ein Stück weit halt auch miteinander verbunden. So wie du jetzt nicht, du kannst jetzt nicht den Heiligen Geist gegen Jesus ausspielen. Weißt du, jetzt vielleicht hat der eine am Anfang so den Gedanken, boah, darf ich jetzt zum Heiligen Geist beten? Ist der Vater dann nicht eifersüchtig? Weißt du, du kannst jetzt Gott nicht untereinander gegeneinander ausspielen. Und so ist auch hier Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei sind schon eins und du kannst jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Brauchst du alle und konzentriere dich am meisten auf die Liebe. Okay. Glaube und Hoffnung, wie hängen die zusammen? Ihr kennt alle diese Definition von Glauben. Ich meine, die haben wir schon tausendmal gehört in der Gemeinde, oder Ramesh, hast du schon ein paar Mal gehört? So, der Glaube, ist es aber der Glaube? Ja, und was steht da? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja. Also da ist jetzt die Sache, dein Glaube ist ein Überzeugtsein, ein Festhalten an dem, was du hoffst. Im Englischen steht da, ich glaube in der King James Übersetzung steht, Faith is the substance of things hoped for. Also der Glaube gibt dem, was du hoffst, eine Substanz. Der gibt dem Substanz, weißt du, dadurch wird's wirklich, kommt Fleisch dran und es wird wirklich real und wird in deinem Leben auch sichtbar. Aber Fakt ist halt auch, du siehst jetzt hier, dein Glaube basiert auf deiner Hoffnung. Und wenn da keine Hoffnung da ist, kannst du keinen Glauben aufbauen. Weißt du, brauchst erst ein Bild der Hoffnung und dann gibst du dem Substanz und dann kommt es irgendwann in Realität in deinem Leben. Also keine Hoffnung, kein Glaube. Wenn du kein grundsätzliches Bild der Hoffnung hast, boah, alles wird gut, dann kannst du auch keinen Glauben aufbauen. Okay? Das ist schon mal das Erste. Das ist irgendwie die falsche... Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Also Hoffnung ist so ein bisschen da, weißt du, Glaube muss ja mit Geduld zusammenkommen. Wir leben jetzt auch, und das ist jetzt auch unsere Zeit, wir sind ja so eine, weißt du, so eine Mikrowellengeneration halt einfach, wo du denkst, ich will jetzt auf den Knopf drücken und dann darf es aber höchstens 1,5 Minuten dauern, dann muss es einfach fertig sein, weißt du, und so denkst du halt auch teilweise, das Denken ist ja auch teilweise in der Gemeinde, dass du jetzt denkst, boah, ich habe aber doch vor 2 Wochen angefangen, Glauben dafür aufzubauen, wo ist es? Wo ist meine Heilung, weißt du, wo ist mein finanzielles Wunder? Aber da sagt die Bibel halt schon, weißt du, das ist jetzt nicht der Glaube der Bibel, dein Glaube muss schon mit Geduld zusammenkommen. Natürlich, dein Glaube ist jetzt, weißt du. Wenn du den Glauben jetzt wirklich hast, dass der Berg versetzt wird, dann passiert das jetzt und nicht in 3 Jahren, weißt du? Aber dein Glaube muss mit Geduld zusammenkommen, sonst wird er nichts hervorbringen, weißt du? Du brauchst echt Geduld. Und da ist halt so, die Hoffnung ist im Grunde wie so eine Art, die verlängert deinen Glauben bis in die Ewigkeit. Das möchte ich halt so zum Zusammenhang zwischen Glaube und Hoffnung sagen. Wenn du nämlich jetzt dieses 11. Kapitel von Hebräer durchliest, da ist ja diese Liste mit diesen ganzen Glaubenshelden, kennt ihr auch, oder also der und der hat das und das durch den Glauben erlangt, der hat das und das Krasses erreicht. Aber dann steht da halt auch, beispielsweise über Abraham, der ja so der Vater aller Gläubigen ist, über den steht dann, der hat ja durch Glauben seinen Sohn erlangt, als er 100 war und so, dieses krasse Wunder hat er überlebt. Aber dann hat Gott ihm gesagt, ich will dir das ganze Land schenken, Israel, aber der hatte immer als Fremdling in einem Zelt gewohnt. Also da steht tatsächlich in diesem 11. Kapitel, der hat es nie gesehen. Der hat es verheißen bekommen, aber er hat es nie zu sehen bekommen. Die 3., 4., 10. Generation nach ihm hat das Land in Besitz genommen. Er hat es nie gesehen. Okay? Und auch ganz am Ende steht dann, boah, der eine hat, Witwen oder Frauen haben ihre Männer aus den Toten halt zurückbekommen, halt einfach durch Auferstehung und so weiter. Aber ganz am Schluss von dem Kapitel steht dann, aber andere haben es gar nicht angenommen, halt einfach, weil sie eine bessere Hoffnung halt einfach hatten, eine bessere Zuversicht auf das, was danach kommt, haben sie die Rettung gar nicht angenommen worden, sind gefoltert worden, durchgesägt worden, haben sich in Höhlen verstecken müssen, haben gelitten wie Tiere, weil sie festgehalten haben an der besseren Auferstehung. Also, weißt du, das ist halt, wenn wir über Hoffnung reden, weißt du, hast du noch diese Dimension in deinem Bild von Glauben halt einfach so, dass, weißt du, ich habe einen langen Atem und meine eigentliche Hoffnung ist am Ende. Ich weiß jetzt schon, warum man sich darauf nicht nur konzentrieren kann, weil, ich, weißt du, wir leben ja jetzt und wir wollen unseren Glauben jetzt aktiv sehen und so weiter, aber ist das noch da? Weißt du, so diese Sicht, eigentlich meine eigentliche Erlösung kommt am Ende. Und wenn ich es jetzt nicht bekomme, dann bekomme ich es halt in 10 Jahren oder halt nicht. Aber ich halte trotzdem fest an meinem Glauben. Also Hoffnung kommt da ins Spiel, Glaube, Geduld, Hoffnung halt einfach. Du hältst halt einfach fest, solange es dauert. Oder? Also ich meine, Glauben heißt doch jetzt nicht, boah, ich glaube jetzt 3 Wochen und wenn es dann nicht passiert, dann schmeiße ich meinen Glauben weg. Ich glaube jetzt schon 3 Jahre für die Sache, ist nichts passiert, ich schmeiße es jetzt weg. Nee, Mann, du hältst fest, Punkt. Das ist so das Hoffnung. Hoffnung macht deinen Glauben nochmal verlängert, den macht den stabiler. Du brauchst halt was, was in die Ewigkeit reicht. Ja, gut, das ist nämlich auch das, was ist Hoffnung. Hoffnung ist dein Anker. Jetzt wieder eine etwas längliche Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Ich habe jetzt das Wichtige ein bisschen größer gemacht. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit und so weiter. Okay, also Hoffnung ist dein Anker. Du brauchst einen Anker. Ich meine, was ist jetzt das Bild von diesem Anker? Also wo brauchst du einen Anker? Am Schiff? Wo ist ein Schiff? Auf dem Wasser? Was ist Wasser? Relativ unbeständig, oder? Also wenn wir das einfach mal so ein bisschen runterbrechen. Wasser ist ja relativ unbeständig, du kannst dich normalerweise nicht draufstellen und es geht mal in die Richtung und wenn du dein Schiff nicht festbindest, dann wird es weggetrieben. Und Wasser hat auch ganz schön viel Power und so weiter. Das sind ganz viele Strömungen, Unterströmungen. Ja, das ist Wasser. Also ich war jetzt ein paar Mal mit der 10. Klasse segeln und dann oft im Wattenmeer, dann kann man so das Schiff halt trocken fallen lassen, dann lässt du das bei Beginn der Ebbe oder bei der Ebbe halt einfach auf eine Sandbank auffahren, dann geht das Wasser runter und dann kannst du da endlos auf dem Strand inmitten vom Meer rumlaufen, auf so einer Sandbank, einer riesigen. Das ist schon irgendwie cool. Und am Anfang war halt das Wasser noch so knietief und wir sind dann rausgegangen und das hatte so eine Power, weißt du, so diese Ebbe, da hast du schon gedacht, boah, wenn das jetzt ein bisschen höher wäre, dann wäre Ende Gelände, weißt du, da kannst du so gut schwimmen, wie du willst, dann wirst du irgendwo in England rauskommen, weißt du, also es hat halt einfach so eine Power. Und das ist ja auch, weißt du, dieses Bild, das sagt was über unser Leben, weißt du, ich meine, ist die Welt nicht ein Stück weit schon so, dass halt einfach da Dinge sind, die unbeständig sind, die unberechenbar sind, die halt auch ein Stück weit deine Kräfte überfordern? Also so ist das Leben doch schon teilweise, es passieren Dinge, die hast du dir nicht ausgemalt, weißt du, da denkst du dann, boah, das wollte ich eigentlich nicht. Also ich kann jetzt mit 36 schon sagen, da sind einige Dinge passiert, wo ich gedacht habe, das hätte ich mir nicht ausgesucht, hätte ich nicht gewollt, hätte ich nicht gebraucht. Kann ich jetzt einen Haufen aufzählen. Ich meine, als ich 21 war, als ich ein Jahr gläubig war, hat sich mein Vater erhängt. Weißt du, da denkst du auch, ich brauche das nicht, ich will das nicht, weißt du? Ich will nicht, dass das passiert. Passiert ist es trotzdem. Und weißt du, dann brauchst du ja trotzdem was, woran du dich festhalten kannst. Und ich bin gut durch die Zeit durchgekommen, bin Gott sehr dankbar, da ist auch nichts mehr. Aber es ist halt, weißt du, so Dinge passieren, die dich jetzt einfach mal in deiner menschlichen Kraft einfach überfordern können. So ist das Leben halt schon ein Stück weit. Und dann ist es tatsächlich so, und das weiß Jesus, du brauchst einen Anker, der deine Seele festhält. Weißt du, dieser Anker geht halt durch den ganzen unbeständigen Kram ganz tief rein bis zum Festen. Der geht halt durch bis zum Meeresboden und der hält fest. Und so ist halt auch, weißt du, unsere Hoffnung geht durch diesen ganzen unbeständigen Kram bis in die Ewigkeit und hält fest hinter diesem Vorhang in dem Allerheiligsten halt einfach, wo Gott ist. Weißt du, die Ewigkeit ist unerschütterlich. Den Thron Gottes kannst du mit all deiner Power nicht bewegen. Weil es ist so viel Chaos in der Welt und Aufruhr halt einfach und Menschen lehnen sich auf gegen Jesus und seine Wege. Aber jetzt mal ganz ehrlich, denkst du, die können in irgendeiner Weise den Thron Gottes um 1 Millimeter bewegen? Können die an Gottes Verheißung irgendwas ändern, weißt du? Also ich meine, es gibt ja so viele Ideen, was Leute haben und Ideologien und Pläne halt einfach, was sie sich riesengroß ausmalen, aber Gott ist der Fels, an dem jeder halt zerschellen wird. Das ist schon so, weißt du, diese Hoffnung hält er fest im Ewigen. Boah, und ich brauche das. Ich brauche das. Ja. Es ist ja effektiv nur eine kurze Zeit hier. Ich meine, ich weiß schon, wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock, ständig solche Predigten zu predigen jetzt. Boah, lass uns nur bis zum Ende durchhalten. dass wir es dann schaffen, irgendwie in den Himmel. Also das ist jetzt nicht das Bild von Hoffnung. Also das, ja, vielleicht kommt das gerade einfach mal als nächstes. Also was ist Hoffnung? Das Gnadengeschenk. Also nächste Bibelstelle, 2. Thessalonicher. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wenn wir das jetzt nochmal so auseinandertüfteln, so ein bisschen auseinanderbrechen, dann siehst du hier, woher kommt Hoffnung, wozu ist er gegeben? Als erstes Mal steht da wieder die Liebe Gottes des Vaters für dich. Weißt du, Gott hat dich geliebt, deswegen hat er dir Hoffnung gegeben. Steht ja auch in Jeremia, weißt du, ich habe dir einen Glauben, eine Hoffnung, ich habe dich hier und hier geliebt und ich habe dir eine Hoffnung, eine Zukunft gegeben. Weißt du, Gott hat dich so geliebt, dass er dir eine ewige Hoffnung gegeben hat. Also das Erste ist, die Hoffnung ist gegeben worden aus der Liebe des Vaters, weil Gott dich liebt. Er hat dir den Zukunft gegeben und hat dir eine Hoffnung gegeben, an der du dich festhalten kannst. Das ist was Gutes, oder? Seht ihr das so? Die Liebe Gottes ist genial. Dann, Hoffnung kommt in Jesus zu uns. Das ist ja immer so, Jesus ist die Antwort auf alles und in Jesus kriegen wir alles geschenkt, was wir geschenkt bekommen. Unsere Hoffnung ist ewig. Die ist ewig, okay? Die ist jetzt nicht 10 Jahre, unsere Hoffnung ist ewig. Dann, hier steht, er hat uns eine gute Hoffnung gegeben aus Gnade. Da ist auch wieder dieser Gnadengedanke, weißt du, Gnade ist nichts, was du dir verdienen kannst. Du kannst dir die Hoffnung nicht verdienen. Du kriegst sie aus Gnade geschenkt, empfängst du durch Glauben. Ist doch auch was Gutes, oder? Du kannst dir Hoffnung nicht erarbeiten. Das ist ein Geschenk von Gott, das empfängst du einfach in kindlichem Glauben. Ja, und dann steht aber auch am Ende, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Also Hoffnung ist nicht dazu da, dass du passiv das Ende erwartest. Okay? Ist jetzt nicht nur für die schwachen Leute, die aufgegeben haben und überwunden sind vom Leben und halt einfach denken, boah, lass mich nur noch durchhalten, bis ich sterbe. Das ist jetzt nicht das Bild von Hoffnung. Hoffnung soll eigentlich dein Herz stärken, dass du bereit bist zu jedem guten Wort und zu jedem guten Werk. Eigentlich das Ziel von Gott ist ja immer, uns halt so zu machen, dass wir in diesem Leben was bewegen können für ihn. Amen. Der Bernd stimmt damit überein, das ist schon mal gut. Das gibt mir Hoffnung, das ist gut. Ja. Okay, das stärkt dich, das tröstet dich und das gibt dir Power, halt einfach letztlich dann gute Worte und Werke zu tun, halt einfach. Wenn du halt weißt, meine Güte, ey, selbst wenn es noch so drunter und drüber geht, am Ende wird alles gut, Mann. Also ich meine, ist das nichts Cooles, weißt du, egal was in meinem Leben schief geht, selbst wenn ich es vermassle und selbst wenn ich am Ende in die letzte Reihe im Himmel kommen würde, was ich jetzt nicht, da arbeite ich nicht drauf hin, aber selbst wenn ich in der allerletzten Reihe im Himmel bin, ist es doch trotzdem fett. Es ist doch trotzdem, wofür willst du noch hoffen? Es ist doch genial, es wird gigantisch sein. Weißt du, von daher, kein Stress, Mann. Es gibt einen Haufen Sachen, die gefallen mir nicht. In meinem Leben, in meinem Charakter aktuell auch noch, wo ich denke, boah, das hätte ich am liebsten gestern schon unter die Füße bekommen halt einfach. Aber wo ich dann denke, das mag alles sein, aber ich bleibe einfach an Bord mit Jesus und am Ende wird alles gut. Ich habe eine Ewigkeit vor mir, das hier ist nur eine begrenzte Zeit. Am Ende, cool. Also das gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, oder? Also ich meine, wenn du das jetzt mal auf dich einwirken lässt, ey, egal was gerade kommen mag, egal wie beknackt das gerade aussieht, am Ende wird alles gut. Ich finde, das ist eine gute Hoffnung, ein ewiger Trost, wie es hier steht, eine ewige Hoffnung. Wow. Alles wird gut, ganz genau. Okay. Ja, ich hätte noch mehr dazu zu sagen, aber ich verschiebe das auf gleich. Ich gehe erst nochmal durch ein paar Bibelstellen durch und predige dann gleich noch ein bisschen. Also Gott nennt sich hier im Römerbrief 15,13, ist das, was jetzt hier an der Wand ist, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott selber ist der Gott der Hoffnung. Das ist Gottes Wesen, er ist der Gott der Hoffnung. Wenn du nah an Gott dran bist, spürst du so diesen Hauch der Hoffnung halt einfach. Weißt du, das merkst du ja, wenn du im Gebet zu Jesus kommst, auch wenn es dir vorher noch so bescheiden ging, halt einfach, weißt du, deine Seele atmet ja auf und du merkst, es kommt wieder Hoffnung rein. Kennst du das? Es gibt ja Phasen im Leben, wo du halt einfach wie ausgelutscht bist, halt einfach nach einem Tag oder einer Woche, passiert ja immer mal, dass du dich fühlst wie ausgelutscht und denkst, boah, fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, aber wenn du dann ins Gebet gehst und dann bleibst du da 5 Minuten und dann irgendwann merkst du, gluck, 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 ah, warte mal, es gibt einen neuen Tag, es gibt eine neue Woche, die Kraft kommt zurück, dann kommt auch so Hoffnung zurück. Wenn du dich mit Gott zusammentust, kommt auch Hoffnung. Ja, wenn du von Gott weg bist, geht die Hoffnung weg. Wenn du nah an ihm dran bist, wirst du auch merken, boah, die Hoffnung kommt. Ja, und wer ist unsere Hoffnung? Jesus ist unsere Hoffnung. Paulus in so einem Anschreiben an Timotheus, am Anfang hat er immer so ein Anschreiben, ich bin Paulus, der Knecht von sowieso und der Diener des Evangeliums, bla bla, also nicht bla bla, sorry, das war jetzt ein bisschen respektlos formuliert, aber jedenfalls sagt er dann, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Also Gott ist unsere Hoffnung und Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Amen. Jesus ist unsere Hoffnung, was er am Kreuz getan hat und wer er ist. Genial, Jesus ist meine Hoffnung. Sonst habe ich keine, aber Jesus ist eine starke Hoffnung. So grundsätzlich jetzt so die Grundhoffnung der Bibel halt einfach der Christen. Im Alten Testament ist häufiger die Rede von der Hoffnung Israels. Das ist ein Begriff, der im Alten Testament ganz häufig vorkommt. Die Hoffnung von Israel war, dass der Messias kommt und dann halt auch die Auferstehung der Toten. Die Hoffnung der Christen ist, Jesus kommt wieder und auch die Auferstehung der Toten. Das ist im Grunde unsere Kernhoffnung. Ja, Jesus kommt wieder. Also, denn die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt es für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ihr seht auch, wie das endet damit, dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Also alles, was wir jetzt reden, ist dazu da, dich zu machen, dass du eifrig bist, gute Werke zu tun am Ende. Aber jedenfalls, was steht hier? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist, Jesus kommt wieder. Ist das deine Hoffnung? Ich hoffe, dass es deine Hoffnung ist, weil es wird passieren. Deswegen ist gut vorbereitet sein zu sein dafür, oder? Ja. Gut. Nicht sehen und doch hoffen. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Okay. Also wie gesagt, in deinem Leben muss es auch dieses Element geben von standhaftem Ausharren. Als wirklich Christ, der es packt halt einfach, brauchst du standhaftes Ausharren. Das ist, auch wenn ich jetzt wieder so zurückschaue auf die letzten 16 Jahre, eins so meiner Kernthemen ist so Beständigkeit. Ich merke, da komme ich immer wieder hin zurück. Das ist irgendwie so irgendwie Teil wahrscheinlich von meiner Berufung, wie ich jetzt so reinpasse in das Gesamtpuzzle halt einfach. Ich denke, boah, ja, die müssen sich alle bekehren zu Jesus, aber wenn sie sich bekehrt haben, dann müssen sie beständig werden. Das ist irgendwie ganz arg, also da komme ich nicht von weg. Das ist irgendwie so mein Ding. Weil ich halt denke, Mann, wir sind in einem Wettlauf und die Preise werden wo verteilt? Wo werden die Preise verteilt? Am Ende. Am Ende werden die Preise verteilt, Mann. Muss standhaft bis zum Ende ausharren. Das sagt die Bibel auch. Okay, das möchte ich gerade nochmal betonen. Weißt du, wir betonen ja häufig so dieses Gebet der Hingabe am Anfang, wo du dein Leben Jesus übergibst. Und das ist der Anfang von deinem Leben mit Jesus und dann bist du gerettet und ein Kind Gottes. Amen. Aber du bist auf Hoffnung hin gerettet, steht hier. Die Preise werden am Ende verteilt. Verstanden? Auf der Ziellinie, wenn du es bis ans Ende gepackt hast. Könnte ich jetzt auch aus der Bibel raus nochmal beweisen, dass es so ist. Weißt du, im ersten Petrusbrief steht so am Anfang und so weiter und dann kommt da dieser Ausdruck, wenn ihr das Endziel eures Glaubens erreicht habt, die Errettung der Seelen. Dein Leben mit Jesus fängt mit deiner Rettung an, aber die Errettung deiner Seele vollendet wird am Ende. Das ist das Endziel deines Glaubens. Du brauchst standhaftes Ausharren, um die Ziellinie zu erreichen, Mann. Weißt du, es ist nicht schwierig, mal anzufangen, in der Bibel zu lesen, 3 Kapitel pro Tag, aber es ist schwierig, es durchzuziehen. Es ist nicht schwierig, ein Gebetsleben anzufangen, aber es ist halt einfach, es braucht Ausharren, um das auch noch 20 Jahre noch durchzuziehen, Mann. Dass dein Gebetsleben auch in 20 Jahren noch lebendig ist halt. Dazu brauchst du standhaftes Ausharren. Ja, so ist es mit allem. Hey, mit allem, weißt du, es ist nicht schwierig, anzufangen, in die Gemeinde zu gehen mit Freude. Boah, sind die alle cool. Coole Leute, heilige Leute. Du brauchst standhaftes Ausharren, um auch in 30 Jahren mit den Leuten noch eins zu sein. Halleluja. Weißt du, am Anfang ist es schön, Leute halt begeistern zu finden. Boah, ist der cool. Hat der Talente, meine Güte. Weißt du, und dann irgendwann, wenn du ein paar Jahre zusammen gehst, halt, weißt du, dann erkennen die halt deine Schwächen, du erkennst deren ihre Schwächen und dann musst du arbeiten und dann brauchst du standhaftes Ausharren. Halleluja. Ja. Es ist doch was Gutes, weißt du? Es ist was Gutes. Es ist ehrlich was Gutes. Ja, wie ist das? Also wie gesagt, du bist am Anfang gerettet und das Endziel deines Glaubens ist aber die Errettung deiner Seele, die du am Ende bekommst, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du halt stirbst. Das ist, da kommt das Endziel deines Glaubens halt einfach. Da ist die Ziellinie. Und da ist so am Anfang vom Epheserbrief, da steht so bei den Heiligen Geist, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und dann ist dieser Ausdruck, der das Unterpfand unseres Glaubens ist. Das Unterpfand unserer Rettung so. Wird auch mit Angeld oder Anzahlung oder so übersetzt. Weißt du, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bist und der Heilige Geist ist ja, der versiegelt ja unser Herz. Der sagt dir, in deinem Herz gibt er dir die Gewissheit, ich bin Kind Gottes. Wer hat das? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin Kind Gottes. Das kriegst du ja am Anfang mit. Das war für mich so was Entscheidendes, dass ich auf einmal Gewissheiten tatsächlich ganz tief in meinem Herzen hatte. Jetzt nicht so was, was mir irgendjemand erzählt hat, wo ich dachte, ja, muss so sein, sondern halt einfach so eine Gewissheit. Weißt du, aber jetzt noch, es ist da, es war am Anfang da, es ist immer da, in diesen 16 Jahren ist immer da gewesen. Diese Gewissheit, Mann, unterm Strich, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Bam, das ist so. Weißt du, der Heilige Geist ist gegeben als dein Unterpfand, er versiegelt das. Und es ist halt das Bild, was da gebraucht wird. Derek Prince meinte mal, dass das Bild, was so gebraucht wird, also es gibt auch, der hat das mehr als auf das hebräische Wort aus dem Alten Testament die Entsprechung bezogen, aber er meint halt, dieses Wort wird da benutzt, so Unterpfand, Angeld. Du gehst auf den Markt, du siehst eine Sache und denkst, die will ich haben, die will ich kaufen. Du gehst zu einem Stand hin und sagst, ich bezahle dir jetzt, es kostet 500 Taler, ich gebe dir jetzt 150 Taler, heute Nachmittag um 4 komme ich wieder, gib dir den Rest, nimm's mit. Okay? Also der Heilige Geist ist dir als Unterpfand gegeben worden, dass der Herr halt einfach sagt, dich habe ich versiegelt, ich habe meine Option auf dich gelegt, hier sind die ersten 150 Euro, am Ende komme ich wieder, bezahle den Rest, nimm dich mit. Das ist doch was Beruhigendes auch. Das ist was Beruhigendes. Du hast eine Hoffnung. Der Herr kommt dann irgendwann wieder und macht die Sache fix. Die ist fest. Die ist definitiv fest durch den Heiligen Geist. Das ist quasi wie ein Beweis von Gott halt. Einfach eine Zusage. Hier, ich habe so viel Geld investiert. Ich habe Jesus ins Kreuz gegeben. Ich habe meinen Heiligen Geist auf dich gelegt. Der Deal ist fix. Wir machen das. Fertig. Ich komme dann am Ende wieder. Und dann nehme ich dich mit. Wir sind halt jetzt in der Zeit, wo wir halt auch auf diesen Tag warten. Okay, du wartest auf den Tag, wenn der Herr wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und die Sache halt fix macht. Wo er halt sagt, jetzt sammle ich den Kröger ein, den Wolfgang Eller, habe ich so viel für bezahlt, hier ist der Rest, ich nehme sie mit. Ja, du brauchst standhaftes Ausharren. Weißt du, unsere Hoffnung ist ja eine Hoffnung, die wir nicht sehen. Gestern hatten wir mit den Jugendlichen so ein bisschen so eine Art Seminar gemacht, so. Das war auch so ein Pionierdienst, war cool, coole Zeit fand ich, weiß nicht, war irgendwer da gestern? War doch cool, oder? Ich sehe jetzt aber auch gar keinen, der gestern dabei war. Außer jetzt, warte mal, der Malte. Ah, der. War cool? Naja, ihr seht schon. Wir arbeiten dran. Da haben wir uns halt so ein bisschen mit so auch schwierigen Fragen auseinandergesetzt, die du jetzt von Nichtchristen gestellt bekommen könntest als Christ. Und dann so eine Frage, die aufkam, hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Warum zeigt sich Gott nicht? Weißt du, warum zeigt sich Gott nicht? Warum ist er unsichtbar? Weißt du, warum ist das so, dass du alles im Glauben, du siehst es nicht und glaubst es trotzdem? Du hast eine Hoffnung, die du nicht siehst? Weißt du, ist das nicht eine Schwäche von Christsein? Ist das nicht eine Schwäche von unserem Glauben? Wir sehen es ja gar nicht. Wo ist er denn? Wo ist denn dein Gott? Hoffmann, wo ist dein Gott? Marvin, wo ist er? Titus, ey, wo ist dein Gott? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier einen Haufen Zeug, aber ey, wo ist Gott, weißt du? Also die Bibel sagt schon, weißt du, eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Weißt du, wenn du es siehst, boah, ich hoffe, dass hier irgendwann, dass meine Bibel hier auf dem Tisch liegt. Weißt du, sie ist ja da, ich hoffe, dass hier ein Tisch ist. Weißt du, da brauchst du keine Hoffnung für. Aber jetzt für die Dinge, für die wir hoffen, halt einfach, von denen ich jetzt gerade geredet habe, da brauchst du halt einen Glauben, der nicht sieht und trotzdem festhält. Du brauchst eine Hoffnung, die nicht sieht und trotzdem festhält. Und tatsächlich, das hört sich jetzt erstmal nach einer Schwäche so an. Ey, ist das nicht, macht das deinen Glauben nicht minderwertig? Weißt du, sind jetzt die Atheisten nicht besser dran, die an das glauben, was sie sehen? Boah, ich sehe, dass mein Kühlschrank voll ist. Ich sehe, dass heute Champions League im Fernsehen ist. Da pflanze ich mich 2 Stunden vor den Fernseher. Ist das nicht ein besserer Glaube? Da habe ich doch was von, oder? Boah, ich glaube an die 2200 Euro, die am Ende, Anfang des Monats auf meinem Konto sind. Da glaube ich dran, Mann. Die kann ich ausgeben. Aber was hilft mir das, in die Kirche zu rennen sonntags? Nee, das ist schon eine Stärke, weißt du? Es ist eine Stärke, was nicht zu sehen und trotzdem zu glauben. Das macht dich für Gott zu was Kostbaren halt einfach. Das macht dich sehr wertvoll und deinen Glauben sehr wertvoll, dass du es nicht siehst und trotzdem festhältst. Wenn du jetzt die Geschichte so der Bibel halt dir anguckst, wir sind nicht die ersten Wesen, die von Gott geschaffen worden sind. Er hat vorher schon Engelswesen geschaffen. Die haben Gott völlig gesehen. Die mussten auf nichts hoffen, weil die es gesehen haben. Und was ist mit denen? Sind die noch alle da im Himmel und beten fleißig Gott an? Nee, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen. Ein Drittel hat sich abgemacht. So der eine von den Hauptengeln halt einfach, der Anbetungsleiter war, der hat sich irgendwann gedacht, nee, ich sehe ihn zwar, ich sehe ihn wohl, aber ich will auch mal Gott sein. Und dann war er nicht mehr da. Weißt du? Also die Tatsache, dass du es mit deinen Augen siehst, heißt nicht, dass du treu bleibst. Die Tatsache, dass du Jesus jetzt nicht siehst, trotzdem an ihm festhältst, den Weg bis zum Ende gehst, durch Schwierigkeiten, das ist ein Beweis, dass du treu sein wirst in Ewigkeit. Das macht deinen Glauben stark. Es ist nicht so, weißt du, einige denken jetzt, boah, es wäre so fett, wenn jetzt Jesus hier durch die Tür reinkommen würde mit seinem weißen Kittel und wir würden durch die Gegend laufen und Wunder tun und Brot vermehren. Boah, da hätte ich Lust drauf. Nee, Jesus jetzt wirklich leiblich zu sehen, das ist nicht der Gewinn, weißt du? Das sagt Jesus ja auch, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Es ist besser von euch, wenn der Heilige Geist da ist und ihr mit dem zusammenarbeitet, ist besser. Als Jesus da war, sichtbar, haben ja auch ein Haufen Leute nicht an ihn geglaubt. Und von den Leuten, die eng mit ihm gegangen sind, sind auch nicht alle bei ihm geblieben. Habt ihr auch festgestellt, 12 haben angefangen, 11 sind angekommen. Einer hat sich erhängt, obwohl er Jesus gesehen hat, 3 Jahre mit ihm zusammengewohnt hat. Dass du Gott siehst jetzt einfach mit deinen eigenen Augen, ist nicht der große Gewinn. Das kommt am Ende. Aber jetzt sich zu beweisen, halt zu sagen, ich sehe es nicht, halt trotzdem fest bis zum Ende, bin treu, standhaftes Ausharren, ich gehe den Weg bis zum Ende durch. Da hast du was bleibt. Deswegen ist Hoffnung wichtig, deswegen bleibt Hoffnung, weil das wird dir im Himmel auch noch angerechnet. Im Himmel brauchst du das nicht mehr zu beweisen. Dann bist du hier angekommen, du siehst alles, hast alles, Tränen sind abgewischt, alles fett. Wohnst in deinem Haus, was Jesus jetzt vorbereitet. Okay, da geht die Heizung auch nie kaputt. Das musst du nie neu streichen. Also vielleicht wird das auch ab und zu neu gestrichen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dann bist du im gemachten Nest. Aber jetzt ist deine Zeit zu glauben und zu hoffen. Jetzt ist deine Gelegenheit, Mann, Frau. Jetzt ist unsere Gelegenheit. Jetzt ist unsere Zeit. Hoffnung ist was Geniales, nicht zu sehen, trotzdem zu hoffen, zu glauben. Gott hat es so angelegt, weil es stark ist. Damit wischst du dem Teufel auch eins aus. Du sagst halt, ey, du hast alles gehabt, alles gesehen und hast dich dagegen entschieden. Ich sehe nichts, habe Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber ich halte fest, ich bleibe mit meinem Jesus. Amen. Amen. Gut, was bewirkt Hoffnung in dir? Okay. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Hoffnung ist eine wertvolle Sache und auch die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft ist eine entscheidende Sache, weil es dir hilft, dich zu heiligen. Weißt du, wenn du das fest in deinem Herzen hast, boah, Jesus könnte jeden Tag auf der Matte stehen halt einfach. Das ist ja eine große Freude, dieser Gedanke, weißt du, jetzt zu wissen, boah, es kommt der Tag, wo Jesus echt wiederkommt und dann sehe ich ihn. Also für mich ist das eine große Freude, wenn ich dann denke, boah, dann werde ich wirklich meine Hand in seine Hand legen können. Wir werden einfach gehen, wo immer wir gehen werden. Das wird mega. Auf der anderen Seite sagt er es ja auch, also kommt in dir nicht das Gefühl hoch, dass du denkst, boah, ich will nicht meinen ganzen Schmutz dann ankarren an dem Tag. Ich will nicht diesen ganzen elenden Kram dann irgendwie noch, diesen Ballast dann noch mitbringen. Weißt du? So dieser Gedanke, boah, es kommt der Tag, wo ich Jesus Auge zu Auge sehen werde. Das macht doch so in dir so ein Bedürfnis oder so, dass du halt denkst, ich will eigentlich nicht schmuddelig da aufkreuzen. Ich will mich jetzt schon heiligen lassen. Ich will jetzt schon mit dem Heiligen Geist kooperieren, mit dem Blut Jesu. Ich will jetzt schon mich verändern lassen. Ja, und das sagt ja auch, wenn du jetzt die Bibelstelle wieder siehst, dann siehst du ja auch, du bist in so einer Zwischenzeit. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Du bist ja ein Kind Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Weißt du, du wirst nochmal zu was anderem werden, was jetzt noch nicht offenbar ist. Das ist noch nicht sichtbar. Du bist also in so einem Zwischenzustand noch. Du weißt, dass du irgendwann Jesus gleichgestaltet werden wirst, wie es da steht. Aber es bist du ja noch nicht komplett. Ein Stück weit schon, aber ein Stück weit auch noch nicht. Und wenn ich jetzt anschaue, es ist mir teilweise echt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist das schon schmerzhaft bewusst teilweise. Ich halt einfach denke, boah, ich bin noch nicht angekommen. Es ist ganz offensichtlich, dass ich noch nicht angekommen bin. Das sind Dinge halt einfach in meinem Charakter, die ich einfach, ich möchte die nicht, Mann. Weißt du? Kennt das irgendjemand, irgendwer? Aber ist ja dann die Frage, wie gehst du damit um? Weißt du, wie gehst du damit um? Das kann dich echt zum Verzweifeln bringen, finde ich jetzt, wenn du einfach merkst, boah, ich bin teilweise so lieblos. Es ist einfach nicht gut. Es ist nicht gut und ich hätte es gern jetzt schon anders. Ich würde so gern. Aber dann ist halt auch so dieser Blick, halt dieser Ewigkeitsblick, bringt da eine ganze Portion Entspannung und Ruhe rein. Halt, dass du einen verweist, boah, am Ende werde ich gleichgestaltet werden, aber ich bin da jetzt doch nicht. Punkt. Also, da bringt es halt auch was, wenn du schon länger mit Jesus gehst, halt einfach. Weißt du, wenn du halt mal an den Anfang zurückschaust, ich denke dann, boah, es gibt einfach Sachen, die nicht cool sind gerade. Aber ich denke dann, meine Güte, wie, durch was bin ich schon alles durchgegangen? So am Anfang, als ich Christ geworden bin, ich war echt irgendwie ein Wrack, muss ich schon sagen, so mit 20. Also meine ersten Herausforderungen, da lache ich jetzt drüber. Weißt du, ganz ehrlich, ich habe 2 Semester vorher Kunstgeschichte in Anführungsstrichen studiert. Ich habe in diesen 2 Semestern irgendwie einen Schein gemacht. Also für die Leute, die mal studiert haben, so, und ich weiß auch gar nicht, heute gibt es ja Bachelor und so und Master. Damals war es halt nur Grund- und Hauptstudium. Aber ich habe einen einsamen Schein gemacht in 2 Semestern, was quasi nichts ist. Also ich war eingeschrieben in der Uni, okay? Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt mit 20, ich hatte echt noch keinen Tag wirklich was geschafft halt und ich war einfach durch und durch faul. Weißt du, wenn ich so zurückschaue, ich war einfach sowas von faul. Dann habe ich mich bekehrt in meinem Studentenzimmer und ich wusste dann, ich muss zurückkommen, jetzt hier nach Schuppach in mein kleines Kaff, wo ich immer schnell fliehen wollte. Nur weg von hier. Gut, dann war ich wieder zurück und wusste, ja, ich werde Lehrer, ich werde studieren und so weiter. Und meine erste Herausforderung war, ich war so faul halt einfach, ich bin dann morgens irgendwann ins Bett gefallen, bin dann um 11 Uhr aufgewacht und um 1 war ich dann wieder so müde, dass ich auf der Couch weitergepennt habe. So, weißt du, so war ich, als ich mich bekehrt habe. Das war mein Zustand. Das waren so meine ersten Überwindungen, weißt du, so diese übergroße Faulheit zu überwinden, halt einfach mal seinen Arsch hochzubekommen und halt sein Leben zu leben. Also ich hatte ehrlich, und ich war auch irgendwie so durch das ganze Kiffen auch und so, ich war echt, für mich waren es Herausforderungen, rauszugehen, zu spazieren und an Leuten vorbeizugehen. Hört sich jetzt total krass für mich an. Wo ich dann einfach denke, meine Güte. Und das war jetzt nur der Anfang. Und zwischendurch kam halt ein Haufen anderer Herausforderungen. Und dann siehst du auch zwischendurch, boah, das war eine Herausforderung, aber irgendwann hast du sie dann auch durch. Das ist eine größere Sache jetzt, also wo ich jetzt mal gemerkt habe, da hat sich wieder was bewegt. Also ich in der Schule, ich hatte immer so ein bisschen sarkastischen Humor. Ich habe immer Leute, so Schüler, so ein bisschen gedisst, so aus Spaß. Die wussten alle, dass es Spaß ist und es fanden auch alle lustig. Ich habe zwischendurch auch immer gefragt, boah, soll ich damit mal aufhören? Nee, machen Sie das weiter, ist voll lustig. Bitte machen Sie das weiter. Aber ich habe dann immer so gemerkt, na, irgendwas stimmt damit nicht. Ich weiß, ich kann es nicht benennen, aber es ist nicht ganz richtig. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Spruch halt über eine Schülerin gebracht. Es fanden alle lustig. Die Schülerin fand es auch super lustig halt einfach. Aber dann 2 Wochen später kam sie und meinte dann, boah, es war lustig, aber jetzt machen die das, die seit 2 Wochen reden die ganze Zeit, haben die das die ganze Zeit gesagt und es ist nicht mehr lustig. Dann habe ich dann gemerkt, nee, es ist nicht gut. Weißt du, ich will ja für Leute Gutes, deswegen ist es auch nicht gut, so einen Humor zu haben, der so mit dem Gedanken spielt, Leute ein bisschen runterzuputzen, weißt du. Es ist nicht gut. Und dann habe ich halt erstmal drüber gebetet halt einfach und gemerkt, nee, es kann echt nicht bleiben. Und dann war es halt auch so, am Anfang habe ich halt gemerkt, boah, ich hätte das einfach gerne anders. Aber ich weiß nicht wie. Dann war es halt so, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah, so langsam passiert was. Und jetzt dann irgendwann vor ein paar Wochen irgendwie meinte irgendwie ein Schüler so aus der Oberstufe, boah, was ist mit ihrem Humor geblieben? Warum machen sie das nicht mehr? Und so, und dann, wo ich dachte, stimmt, ich mache es wirklich nicht mehr. Ist es rum, die Sache. Wie cool. Jetzt brauche ich natürlich noch einen guten Ersatz. Ich brauche jetzt einen besseren Humor, einen guten Humor, da muss Gott mich noch beschenken. Also mein Sohn Elias wird euch bestätigen, leider die meisten meiner Witze sind auf einem ziemlich niedrigen, armseligen Level. Ganz oft bin ich der Einzige, der lachen kann über meine Witze. Also ich brauche dann noch was von Gott. Muss beschenkt werden mit einem guten Sinn für Humor. Aber jedenfalls, da habe ich dann gemerkt, weißt du, so baust du deine Geschichte auf mit Jesus. Du überwindest Sachen, eine Sache nach der anderen, oder? Eine Sache nach der anderen. Und da ist halt, weißt du, Joyce Meyer hat es halt auch mal gesagt, wenn Gott uns am Anfang den ganzen Berg einfach zeigen würde von Sachen, die wir noch unter die Füße bekommen würden, ey, du würdest schreiend davonrennen, sagen, ich gebe auf, Mann, es geht nicht. Lass mir die Ruhe, Gott, wir machen das nicht. Aber so ist Gott halt, weißt du, er geht halt eine Sache nach der anderen mit dir an. Und so näherst du dich in dem Prozess der Heiligung deiner ewigen Hoffnung. Am Ende wirst du gleichgestaltet sein. Also Hoffnung bewirkt in dir ein, eher so ein Wunsch nach Heiligung halt einfach. Weißt du, du willst, wenn Jesus wiederkommt, wirst du vorbereitet sein, oder? Und deswegen, ganz ehrlich, vergrab dich nicht so sehr in dieser Welt, weißt du? Vergrab dich nicht so sehr in deinem kleinen Häuschen, halt einfach in deinen zwei Autos, die vor der Garage stehen. Vergrab dich nicht so in den Kleinigkeiten des Alltags. Mann, Jesus kommt wieder. Du bist hier nur eine kurze Zeit. Die Zeit vergeht ja, weißt du? Gestern war mein Sohn noch ein kleiner Säugling in meinen Händen, jetzt ist er schon 9. Nächstes Jahr kommt er an die weiterführende Schule. Ist jetzt schon in der Vorpubertät, Mann. Die ersten Ausläufer sind da. Und es ging so schnell. Es ging so schnell. Und so schnell geht's halt. Weißt du, auf einmal ist meine Mutter 62. Ey, sie ist 62, hat graue Haare. Färbt sich schon ihre Haare nicht mehr. Seit einem Jahr. Oder jetzt seit diesem Jahr. Sie färbt sich ihre Haare nicht mehr. Lässt ihre grauen Haare rauswachsen. Jetzt ist meine Mutter die Alte in unserer Familie. Also, ihr versteht, was ich sagen will. Weißt du, mein ganzes Leben, weißt du, meine Mutter war immer voll Power und jetzt aber, weißt du, die Großelterngeneration ist gestorben. Jetzt ist meine Mutter schon die Großelterngeneration und ich bin jetzt schon die erwachsene Generation. Oh Wunder, die Zeit vergeht. Krass, oder? Krass, du bist nicht ewig 18. Wow. Du bist nicht ewig 27. Mann, das Leben geht weiter und am Ende ist halt, jo, dann was kommt dann? Was kommt dann? Was kommt dann? Ja, gut, gehe ich gleich nochmal drauf ein bei der übernächsten Folie. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben eine Hoffnung, dass Dinge herrlich werden, dass wir selber herrlich werden und hoffen, Sachen cool werden. Ist es nicht so, Christus ist eine gute Hoffnung? Amen. Das ist eigentlich so eine fette Bibelstelle, da müsste ich jetzt 10 Minuten drüber predigen, aber ich gehe gerade mal zum nächsten. Also wie ist das ohne Gott? Gibt es eine Hoffnung ohne Gott? Was sagt die Bibel dazu? Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein, sagen die Sprüche. Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren und die Erwartung der Gewalttätigen wird zunichte. Ja. Da eigentlich noch an eine andere Stelle, aber das ist jetzt nicht da. Okay, weißt du, als du nicht Christ warst, du hattest ja im Grunde keine Hoffnung. Weißt du, was hast du für eine Hoffnung? Und ganz ehrlich, ich verstehe teilweise die Leute unserer Zeit nicht. Es ist halt einfach, weißt du, es ist so eine gewisse Trägheit da, was geistliche Dinge angeht. Ich meine, ich war auch, wie gesagt, also ich war 20, als ich mich bekehrt habe und ich war halt auch definitiv nicht bekehrt vorher. Weißt du, es war sichtbar an allen Ecken und Enden, dass ich kein Christ war, sondern im Gegenteil. Aber mich hat das immer fast verzweifelt gemacht, dass ich einfach nicht wusste, ey, warum bin ich überhaupt hier auf diesem Planeten? Ich fand das so schrecklich als Jugendlicher halt einfach. Ich dachte, es muss doch einen Sinn haben und so. Und wo ich dann auch nicht verstehe, hä? Also wie kann es dir das denn egal sein? Es gibt Leute, denen ist das egal. Die Frage, ey, was passiert nach dem Tod? Oh, ich hoffe mal, dass dann Schluss ist. Ist mir eigentlich, aber ist mir egal ein Stück weit. Wo ich dann denke, hä? Ich verstehe euch nicht, Leute. Sorry, ich verstehe es nicht. Es ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Es ist irgendwie, wie gesagt, aber wir leben echt in der Zeit. Ich finde, es ist wie so eine Decke auf Leuten drauf, halt. So eine Decke aus Bequemlichkeit. Im Besten, wir denken halt, boah, so das Lebensziel ist es halt, möglichst schmerzfrei durchzukommen, halt. Möglichst bequem, möglichst abgesichert. Die Rente schön in trockenen Tüchern. Möglichst unser Entertainment gesichert fürs Wochenende. Also da ist halt irgendwie keine Offenheit teilweise da für geistliche Dinge. Also ich will jetzt auch gar nicht, wir werden unsere Chancen haben, so als Christen halt ein Segen zu sein. Da werden offene Leute sein, Gott wird uns zu denen führen, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ich verstehe es nicht, ey, wie kannst du denn ganz ernsthaft desinteressiert sein, wenn es um deine Ewigkeit geht? Also ich meine, wenn jetzt jemand vor der Tür stehen würde, den du nicht kennst und dir sagst, ich nehme dich jetzt mit, wir fahren weg, du wirst deine Familie 10 Jahre nicht wiedersehen. Also würdest du nicht wissen wollen, wo es hingeht, wer ist der Typ? Oder würdest du nicht mit Händen und Füßen kämpfen? Aber jetzt mal ernsthaft, weißt du stirbst, du siehst die Leute auf diesem Planeten nicht mehr leben wieder und du weißt nicht, wo du hingehst? Wie würde man das wollen? Also ich verstehe es nicht. Ich meine, wie gesagt, ich kann mich halt auch noch erinnern, wie es ist, nicht bekehrt zu sein. Es ist jetzt klar, es ist ein bisschen weiter weg, aber ich weiß natürlich noch, wie es war. Man verliert sich dann ja auch so ein bisschen seinen kleinen Hoffnungen halt einfach. Aber wie es hier steht, ey, die Hoffnungen der Menschen halt einfach werden zunichte werden. Die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Gestern noch sowas, also ich hatte die Tage nochmal so gelesen in einem Buch von Wilhelm Busch, das war jetzt nicht der Max und Moritz Wilhelm Busch, sondern so ein Jugendpfarrer zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der hat so ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse mit der Gestapo. Also die haben ihn häufig in den Knast gesteckt dafür, dass er Jesus gepredigt hat. Und er ist in irgendein Loch halt gelegt worden oder gebracht worden, halt einfach, wo er vielleicht so 1 Meter breit und 2 Meter lang halt war, die Zelle, meinte. Also wirklich nur ein Loch mit oben irgendeinem Oberlicht halt einfach. Und er meint dann, weißt du, da waren dann Leute, also er hat dann irgendwie noch kurz vor Kriegsende hat, oder er hat dann mit einer hat, oder irgendeiner hat irgendwann zu ihm gesagt, ey, in 10 Jahren wird eh keiner mehr sich an den Namen Jesus erinnern. Weißt du, so haben die Nazis gedacht, die haben ja von ihrem 1000-jährigen Reich, haben die ja geträumt. Die dachten jetzt, jetzt kommt's, wir sind's jetzt. Das Heil ist in dem Namen Adolf Hitler, wow. Die Übermenschen. Wir werden ein 1000-jähriges Reich haben. Wie lange hat's gedauert, das 1000-jährige Reich? 12 Jahre von Machtergreifung bis Selbstmord. 12 Jahre. Weißt du, diese ganzen Ideologien und Hoffnungen, die die Welt haben, es ist genau so, wie es die Bibel sagt, die Hoffnung in der Gottlosen wird verloren sein. Also Wilhelm Busch schreibt dann halt auch, reihenweise haben diese ganzen Oberhäupter von der Gestapo haben Selbstmord begangen. Die ganzen Typen, die ihn halt verhört haben und so, die haben reihenweise, scharenweise nach dem Krieg Selbstmord begangen. Sorry, aber die Bibel sagt das so, die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Es gibt ja auch in dieser Zeit eine Menge Hoffnung. Es gibt eine Menge Ideologien, die jetzt gerade halt einfach groß sind, halt einfach, wo Leute denken, boah, das ist die Lösung für all unsere Probleme. Da müssen wir unsere Energie reinsetzen. Das ist der große Befreiungskampf unserer Zeit. Ja? Und da sagt die Bibel ganz klar, weißt du, die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Und die Erwartung der Gewalttätigen wird zunichte. Also von daher... Sorry, ich check's nicht, weißt du, ganz ehrlich, also wenn du jetzt zuhörst, nein, es tut mir leid, deine Hoffnung wird, sie wird nicht Bestand haben, du brauchst eine Hoffnung, die auch ewig fest ist. Du brauchst doch eine Hoffnung, wenn du dich auf eine Hoffnung verlässt, wenn du jetzt denkst, boah, ich hoffe aber, dass in der Zukunft das passiert, dann muss diese Hoffnung doch fest sein, wenn die dann irgendwann wie so ein morscher Stock unter deiner Hand halt auseinanderbricht halt, was hast du denn dann von deiner Hoffnung? Ist denn das klug, weißt du, ist das klug, auf eine Hoffnung zu setzen, wo du überhaupt keine Peilung hast, trägt die mich denn? Also ist es klug, auf eine Hoffnung nach dem Leben zu hoffen, wo du weißt es nicht mal, du hast keine Gewissheiten, du hast auch keine Ahnung? Ist das klug? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Okay, so, ich möchte aber positiv enden. Also es geht jetzt dem Ende zu. Es gibt Hoffnung. So, das Buch Prediger muss man ja so ein bisschen mit Messer und Gabel halt einfach lesen. Da sind jetzt teilweise jetzt so Sachen, die im Moment sagen würde, okay, also der Prediger redet ja ganz viel so über die Sinnlosigkeit menschlichen Schaffens halt einfach und kommt dann erst so am Ende zu seinen eigentlichen Einsichten. Von daher, die Stellen aus dem Prediger muss man immer mit Vorsicht ein bisschen genießen. Aber jedenfalls steht hier, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Ich fand die Stelle irgendwie ganz gut, weißt du. Ich meine, du bist jetzt vielleicht nur ein Pudel, aber du lebst noch. Weißt du, ganz viele Löwen vor dir sind tot. Echt nur ein kleiner Pinscher oder ein Mischling. Ich sollte es besser nicht vertiefen. Was? Ja, ganz genau. Ihr seid sogar höflich und lacht. Vielen Dank dafür, es ermutigt mich. Ey, mal ganz ehrlich, weißt du, du bist jetzt vielleicht nicht der King, der König der Könige, so in allem. Es gibt Dinge, in denen du ziemlich arm dir vorkommst manchmal und denkst, boah, der... Aber... Boah, ein Haufen Leute sind vor dir gegangen, sind jetzt tot. Mann, du lebst noch, du hast Hoffnung. Du atmest noch, du hast Hoffnung. Es gibt jetzt eine Hoffnung. Weißt du, es gibt Hoffnung, dass es besser wird und du kannst jetzt dein Leben mit Jesus verbessern, Mann. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Also diese Stelle stammt aus dem Buch der Klagelieder. Das ist ja ein ganz, oh, das ist ein übles Buch im Grunde, wenn du es so durchliest. Das war ja gerade so, nachdem Jerusalem vernichtet worden ist. Und der Prophet hat schlimme Dinge gesehen, wie die Leute echt hingerichtet worden sind und so. Und mit dieser ganzen Zerstörung vor Augen schreibt er halt so dieses Buch der Klagelieder. Und die meiste Zeit geht es halt, es ist halt ein Klagelied, halt, wie es das Wort schon sagt. Aber in der Mitte davon ist halt diese Stelle hier. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu. Deine Treue groß. Es ist ja schon so, dass Barmherzigkeit als Prinzip in der Schöpfung angelegt ist, Gott sei Dank. Gott sei Dank, es gibt einen neuen Morgen. Egal, wie dunkel die Nacht sein mag, es gibt ja immer noch einen neuen Morgen. Amen. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. Wow, ich meine, wenn das so ist, ich meine, Joyce Meyer sagt auch, weißt du, wenn seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist, dann werden wir sie auch jeden Tag brauchen, weißt du? Du brauchst jeden Tag Vergebung und Barmherzigkeit. Aber es gibt jeden Tag neue Hoffnung, weißt du? Ich meine, gestern ist vielleicht nicht mega gelaufen, aber es ist ein neuer Tag. Jeder neue Tag ist ein neuer Anfang. Selbst wenn der Herbst noch so trostlos aussieht, boah, die Bäume verlieren ihre ganzen Blätter und sieht alles so tot aus in meinem Leben. Ich fühle mich so tot in dieser Zeit in meinem Leben. Wo sind die ganzen schönen Früchte hin? Wo ist die schöne Wärme hin? Es ist kalt, ich friere. Aber egal, ey, wie es aussieht, es kommt immer neuer Frühling. Es kommt immer neuer Sommer. Es kommt immer neuer Morgen. So ist Gott hat die Schöpfung so angelegt, weil er so ist. Es gibt, ey, egal was war, es gibt Hoffnung, es gibt einen Neustart. Ja. Gut, und damit möchte ich auch dann zu meiner letzten Folie kommen. So, Hoffnung auf einen Neuanfang. Also damit trete ich jetzt nochmal so an die Christen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. So ist jetzt nicht die mega, mega Bibelstelle, so auf den ersten Blick. Im Kontext, wenn ihr Hesekiel durchgelesen habt, da ist halt am Ende ist so diese prophetische Vision, die er hat. Der Herr führt ihn halt in so ein Tal und das ist voll mit Totengebeinen. Da sind lauter Totengebeine, es ist kein Leben sichtbar. Es sind ein Haufen, das ganze Tal voller Totengebeine, eine Armee voller Knochen. Und Gott spricht zu ihm, Menschen, so, und diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, das ist die Kirche, das sind meine Leute, ey, die sind wie Totengebeine. Und die sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Also das war der Zustand des Hauses Israel geistlich gesehen zu diesem Zeitpunkt, in dem, was der Prophet gesehen hat. Er hat lauter Totengebeine gesehen, kein Leben mehr. Ey, wer sind wir? Ein Haufen klappriger Gebeine, die nichts bringen. Ja, aber es geht dann weiter. Wie geht's weiter? Weiß es jemand? Ja, der Herr sagt dann zum Prophet, Weissage über ihn. Weissage ihn. Und dann weissagt er halt und dann kommt halt als erstes kommt wieder Fleisch an die Knochen, Sehnen verbinden die Knochen und dann irgendwann als letztes haucht ihn den Atem wieder ein. Dann haucht der neuen Geist ein und die stehen dann wieder auf und sind wieder eine Armee. Okay? Also das heißt, auch wenn dein geistliches Leben so aussieht, du denkst jetzt, ey, mein geistliches Leben ist voller Totengebeine, ich bin gerade kein Krieger, ich bin nicht Teil von einer Armee, ich bin vielleicht Teil von dieser Knochenarmee, aber nicht Teil jetzt von Gottes Armee, die was bewegt, dann ist es so, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf einen Neuanfang mit Jesus für dich, weißt du, der Herr wird in dein Leben reinsprechen, lass es zu und er wird in dein Leben prophezeien. Du wirst wieder aufstehen, es wird in dein Leben wieder Leben reinkommen. Du bist jetzt vielleicht schon länger Christ und denkst halt, boah, ich habe meine Chance verspielt. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Nein, Gott gibt dir nochmal einen Neuanfang. So, und die letzte Bibelstelle, die allerletzte. Ihr seid quasi durch. Dann kommt nur noch die Zusammenfassung. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Das ist jetzt auch nicht das Mega-Bibelbuch Hosea, kennt ihr vielleicht auch. Das fängt damit an, dass Gott dem Propheten sagt, besorg dir eine Hure als Frau. Und der holt die sich, dann gebiert sie ein Kind und dann rennt sie wieder weg und übt wieder Prostitution aus. Und dann sagt Gott ihm, hol sie nochmal wieder. Und irgendwo in diesem Zusammenhang steht dann diese Stelle hier. Also wo Gott halt sagt, ich will sie locken und die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Das ist auch wieder, diese Hure ist ein prophetisches Bild für das Volk Gottes. Und da sagt Gott halt, ich bin wie dieser Ehemann, der sucht und mein Volk ist wie diese Hure, die ständig von mir wegrennt und ständig sich befleckt mit anderen Kram. Und dann mitten in dieser Sache sagt er aber, ey, ich will sie zurückholen. Ich will meine Frau wieder zurückholen, ich will ihr eine Tür der Hoffnung machen. Und sie wird wieder singen wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als ich sie zuerst gerettet habe. Wie an dem Tag, als du zuerst gerettet wurdest, als du aus dem Land der Knechtschaft aus Ägypten herausgezogen worden bist. Also weißt du, selbst wenn du jetzt an diesem Punkt bist und du halt einfach sagen musst, boah, ich bin Christ und ich habe gut angefangen, aber aktuell, ich bin so bin ich halt gerade, so ist mein geistliches Leben. Nicht straight, nicht rein, nicht sauber. Dann sagt Gott auch dir, es gibt eine Hoffnung, ich will einen Neustart mit dir machen. Ist das nicht was Gutes, weißt du, Gott will einen Neustart mit dir machen? Das ist doch gut, weißt du, selbst wenn du in einer gewissen Zeit deines Lebens nicht gut mit Gott gehst, okay? Wenn du nicht gut mit Gott gehst, das passiert ja vielleicht auch mal, du gehst einfach nicht gut mit Jesus, du gehst nicht straight, okay? Dann sagt Gott dir trotzdem, es gibt einen neuen Morgen und es gibt eine Hoffnung auf Neuanfang, du kannst einen Neuanfang mit mir starten. Ja? Ist angekommen? Okay. Ich würde jetzt gleich nach der Zusammenfassung ein paar Gebetsaufrufe machen. Okay? Und da wären das halt zwei, also ich würde dann gleich drei Gruppen nach vorne rufen. Die erste Gruppe ist halt die, wo du sagen musst, ich fühle mich wie diese Knochengebeine und ich brauche wieder Leben in mein geistliches Leben. Und die zweiten halt, die sagen, ich brauche wieder einen Neustart der Reinheit halt einfach. Ich will wieder straight gehen, ich will wieder singen, wie am ersten Tag, als ich gerettet worden bin. Als ich zuerst Feuer gefangen habe für Jesus. Ja, gut, aber erstmal die kurze Zusammenfassung. Also, es gibt viel in deinem geistlichen Leben, wo du dich rein investieren kannst, aber worauf du immer zurückkommen musst, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Allerwichtigste ist die Liebe offensichtlich, dass du dich da rein investierst, dann ist dein Liebeslevel größer wird, das ist das A und das O. Dass du Gottes Liebe empfängst, dich selber annehmen lernst, seine Liebe erwiderst, dich liebst und dann andere liebst und dann alle Menschen liebst, das ist das A und das O. Aber Hoffnung brauchst du, weißt du, du brauchst Glauben für jetzt, dass jetzt deine Berge bewegt werden in deinem Leben. Aber du brauchst halt auch, dein Glaube muss lang werden, der muss mit Geduld gepaart sein und der muss mit Hoffnung bis in die Ewigkeit reichen, dass du halt einfach sagst, Mann, ich halte fest, fertig, bis zum Ende halt. Hoffnung ist dein Anker, der dich festhält, weißt du, in einem unsicheren Leben, wo du keine Sicherheiten hast, es gibt keine Sicherheiten sonst, gibt es halt aber einen Anker, der geht bis ins Feste, bis in die Ewigkeit. Die ewigen Weiten Gottes werden nicht verrückt, sein Thron wird niemals bewegt werden, niemals. Keiner wird den Thron Gottes auch nur einen Millimeter bewegen und die Hoffnung verbindet dich. Das gibt dir eine Sicherheit halt einfach auch. Ja, das ist ein Gnadengeschenk, weißt du, du kannst dir nicht verdienen. Gott in seiner Liebe hat dir Hoffnung als einen ewigen Trost gegeben und soll dich dazu bewegen, jetzt in dieser Zeit echt aktiv zu sein, gute Werke zu tun und gute Worte weiterzugeben. Gott selber ist der Gott der Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Speziell, Jesus kommt wieder, um dich zu holen. Er hat sein Angeld auf dich gelegt, seine Anzahlung, und er bezahlt den Betrag voll und nimmt dich mit. Ja, du siehst jetzt nicht und du hoffst doch auf eine ewige Erlösung. Und das ist was Wertvolles. Das macht deinen Glauben nicht schwach. Das ist kein Defizit in deinem Glauben, sondern das ist die große Stärke deines Glaubens. Weil es kommt eine Ewigkeit, wo du alles sehen wirst, was du jetzt glaubst, aber dann ist es voll. Weißt du, dann hast du deinen Lauf gelaufen. Jetzt kannst du laufen. Jetzt kannst du Hoffnung beweisen. Jetzt kannst du am Glauben festhalten. Jetzt ist die Zeit. Das ist die große Stärke. Wenn du Hoffnung hast darauf, dass Jesus wiederkommt, dann heiligst du dich, weil du halt einfach nicht befleckt vor ihm erscheinen möchtest. Du sagst halt, ich kooperiere mit der Heiligung. Und selbst wenn da noch Baustellen sind in deinem Leben, dann gehst du dir einfach eine nach der anderen durch. Eine nach der anderen, okay? Nicht 10 auf einmal, eine nach der anderen. Und irgendwann wirst du ihm gleichgestaltet werden. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast eine Hoffnung, dass alles herrlich wird. Ohne Gott, ich weiß nicht, da gibt es keine Hoffnung, die letztlich Bestand haben. Ich meine, das kann man ja nur am Ende sehen. Zwischendurch sehen alle Dinge toll aus. Alle möglichen Ideologien sehen wie die absolute Antwort aus. Aber so viele Ideologien sind auch an ein Ende gekommen. Da schau dir doch mal die Geschichte an. Also wenn du jetzt vielleicht noch nicht mit Jesus gehst und denkst jetzt, boah, das ist es aber. Diese Ideologie, die rettet mein Leben. Schau dir doch das Ende von diesen ganzen Dingen an. Okay? Und nein, die einzige lebendige Hoffnung ist Jesus. Jesus ist die einzige ewige Hoffnung, die auch Bestand hat, die dein Leben auch tragen kann für die Ewigkeit. Es ist so, kommst du nicht dran vorbei. Ja, und ich möchte sagen, es ist Hoffnung. Du lebst ja noch, du hast noch Atem. Das heißt, du hast Hoffnung auf einen Neustart. Du hast Hoffnung, dass alles besser wird. Heute startest du damit. Heute ist ein neuer Tag, wo die Barmherzigkeit Gottes neu ist. Gut, deswegen, also ich möchte dich sehr ermutigen. Ihr könnt hier gerade mal mit mir aufstehen. Du kannst ja gerade einfach mal mitsprechen. Das ist jetzt eine Hilfestellung, okay? Also für die Leute, die es schwer finden, am Anfang ihre Gebete zu formulieren. Und der Rest kann auch mitsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. So sehr, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Ich brauche deine Vergebung. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Komm in mein Herz. Amen. Okay, gut. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen. Und während der Zeit würde ich jetzt dich ermutigen, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin da. Ich kenne Jesus eigentlich nicht wirklich, aber ich möchte so einen Start mit ihm machen. Dann geh doch einfach nochmal zum Bernd und zu Maria und die beten nochmal kurz mit dir, wollen dir noch was schenken. Weiß nicht, ja. Und dann halt auch, wenn du sagst, boah, ich brauche einen Neuanfang. Ich brauche echt neue Hoffnung. Ich fühle mich wie diese Totengebeine trocken. Ich brauche neue Hoffnung. Weißt du, Gott wird prophetisch in dein Leben reinsprechen. Es wird auch passieren. Es wird wieder neu werden in deinem Leben. Und auch wenn du sagen musst, boah, ich bin im Grunde wie diese untreue Ehefrau gewesen. Ich bin nicht straight gelaufen mit Jesus. Ich will aber jetzt einen Neustart machen. Dann kannst du auch nach vorne kommen. Ich würde einfach die Beter von eben nochmal nach vorne rufen. Und du kannst dir gerade nochmal Gebet abholen während dem nächsten Lied. Das heißt, du müsstest zügig jetzt nach vorne kommen. Super, ich danke euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.